Live auf der Lehramt.
In meiner Studie, die aber auch nicht repräsentativ ist, konnte ich belegen, dass wenn ein Akzent vorliegt, dann kommt es tatsächlich darauf an, welcher Akzent das ist. Also einem englischen Akzent oder einem französischen Akzent. Da erleben die Personen nicht so große Rassismuserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres Akzents, sondern das wird eher als schick wahrgenommen. Native Speaker, Französisch, Englisch, das ist eigentlich gewollt. Russisch und Türkisch, das sind sozusagen die Akzente, deren SprecherInnen am meisten Rassismus erfahren. Machen.
Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Dass es Rassismus unter Lehrkräften gibt, habe ich erst nach meinem Ausstieg aus dem Lehrberuf erfahren. Durch euch. Durch Hörerinnen und Hörer, Followerinnen und Follower, Kundinnen und Kunden aus dem Lehrberuf, die nicht wie ich Weißdeutsch gelesen werden. Es hat mich beschämt, dass ich dafür als Lehrkraft kein Bewusstsein entwickelt hatte. So ist es ja eigentlich immer, wenn man zu einer nicht diskriminierten und damit privilegierten Gruppe gehört. Von Sexismus, Ableismus, Konformismus im Lehrerzimmer kann ich ein Lied singen. Das habe ich selbst erlebt. Nach Erfahrungen mit Rassismus im Lehrerzimmer habe ich euch befragt. Es folgen einige Antworten auf meinen Aufruf vom März 2023, eure Erfahrungen mit Rassismus unter Lehrkräften mit mir und anderen anonymisiert zu teilen. Einmal lagen aber drei Bewerbungen auf dem Tisch der Sekretärin. Die oberste war scheinbar ein Bewerber mit Migrationshintergrund, dessen Name nicht deutsch klang. O-Ton der Sekretärin: Bevor sowas bei uns anfängt, unterrichte ich lieber selber. Und dann hat sie die oberste Bewerbung liegen lassen und nur die unteren zwei zum Schulleiter rübergetragen. Ich ärgere mich bis heute, dass ich in der Situation nichts gesagt habe. Eine Freundin musste am Ende ihres Refs als Begründung, warum sie in jedem Bereich eine 5 durch den Schulleiter bekommen hat und somit durchgefallen ist, Folgendes von ihm hören. Seien Sie mal ehrlich, Frau XYZ, haben Sie in Bayern schon mal eine farbige Lehrerin gesehen? Als Referendarin mit italienischem Namen stellte ich im Studienseminar eine Frage zu einem Schulrechtsthema. Darauf der Fachleiter: Das regeln wir hier schön deutsch, nicht wie bei Ihnen zu Hause, Frau XY. Ich, Sek. 1 Lehrerin für Deutsch mit 1,0 im ersten und zweiten Staatsexamen, habe mich schulscharf auf eine Deutschstelle beworben. Mein Nachname ist iranischer Herkunft, meine Eltern aus dem Iran, ich bin in Deutschland geboren. Sagt die Schulleiterin zu mir: Ah, dafür, dass Ihr Vater aus dem Iran kommt, können Sie eigentlich ganz gut Deutsch. Sowieso höre ich die ganze Zeit witzige Kommentare zu meinem Migrationshintergrund. Du nimmst dann die aus deinem Land. Krass, dass du mit Hauptschulabschluss Lehrer geworden bist. Die Assis denken, du bist einer von denen. Zum Glück haben wir einen Quotenausländer. Was? Du hast Deutsch? Einer Kollegin im REF mit polnischem Migrationshintergrund, seit dem 5. Lebensjahr in Deutschland Lehrerin für moderne Fremdsprachen, wurde von der Fachleitung gesagt, sie solle sich mal einen Sprachlehrer zulegen für Deutsch. Ihr Akzent sei zu stark, niemand könnte sie auf Deutsch verstehen. Ich störte eine muslimische Kollegin versehentlich beim Beten in einer Abstellkammer. Sie gerät in Panik, weil sie an ihrer vorherigen Schule nach einem solchen Vorfall gebeten wurde, sich nach einer anderen Schule umzusehen. Es kommen öfter mal Bemerkungen wie »bei euch in der Kultur« oder »eure Leute«. Es wird immer Othering betrieben. Ich faste kein Ramadan, weil es nicht zu meiner Religion gehört, aber danach hat nie jemand gefragt. Man ist direkt davon ausgegangen, dass ich Muslimin bin. Und ich wurde gefragt, wie ich das mit dem Berufsleben in nächster Zeit so vereinbaren möchte. Toll war auch der Erste-Hilfe-Kurs, wo der Ausbilder mich gefragt hat, ob ich noch andere Möglichkeiten zum Binden des Kopfverbandes kenne. Als ich fragte, warum soll ich das wissen, verwies er auf meine Kultur. Ich trage kein Kopftuch. Als kopftuchtragende Lehrerin erlebe ich leider häufig antimuslimischen Rassismus im Kollegium. Neulich fragte mich eine Kollegin zwischen Tür und Angel, wieso ich denn nicht als Zeichen der Solidarität mit den iranischen Frauen mein Kopftuch ausziehe. Ich solle mir mal überlegen, für was ich einstehe. Ein Beispiel unter vielen. Diese Erfahrungsberichte sind real. Sie schockieren und beschämen mich, weil ich dachte, sowas gibt es doch nicht unter aufgeklärten AkademikerInnen im Lehrerzimmer. Warum gerade die Strukturen in Schule und Hochschule jedoch Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Ableismus, Heteronormativität und Konformismus Vorschub leisten, darüber durfte ich mit Professor Dr. Karim Feraidoni von der Ruhr-Universität Bochum sprechen. Ich begrüße heute hier in unserem Podcast Herrn Professor Dr. Karim Feraidoni von der Ruhr-Universität Bochum. Herr Karim Feraidoni hat eine Juniorprofessur für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Uni Bochum. Das heißt, Sie bilden PolitiklehrerInnen aus. Ist das so richtig?
Ja, das ist richtig.
Genau. Prima. Ganz herzlich willkommen hier.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Und wir sprechen heute über ein Thema Rassismus unter Lehrkräften, das vielleicht auch erstmal unsere Hörerinnen und Hörer polarisiert oder irritiert, weil in ihrer Wahrnehmung das Thema eigentlich nicht stattfindet oder Lehrkräfte doch eigentlich viel zu aufgeklärt sein sollten, um untereinander rassistische Kommentare oder Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Ich würde sagen, jeder Lehrer würde dem zustimmen, dass man sagt, naja, unsere Schülerinnen und Schüler, die müssen wir natürlich über Rassismus aufklären. Die sind im Grunde Objekt unserer erzieherischen Bemühungen, wenn wir sie über Rassismus belehren wollen. Aber wir selber, wir sind ja aufgeklärte AkademikerInnen. Wird das Thema Rassismus in Schulen mit zweierlei Maß gemessen, Ihrer Erfahrung nach?
Es kommt darauf an, welche Schule Sie sich vornehmen. Es gibt Schulen, die sich wirklich aufgemacht haben, als Kolleginnen Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, rassismuskritisches Material zu entwickeln, in Fachkonferenzen darüber zu debattieren, sich externe Expertise einzuholen bei pädagogischen Tagen. Also da findet wirklich ein Aufbruch statt, nicht nur im Klassenraum, sondern auch im Lehrerinnenzimmer. Aber es gibt natürlich auch Schulen, die glauben, dass vornehmlich Rassismus unter SchülerInnen stattfindet, weil akademisch gebildete Menschen nicht rassistisch sein können. Und das ist ein Trugschluss. Also Rassismus findet überall statt, überall da, wo sich Menschen begegnen, auch im LehrerInnenzimmer, auch im ZFSL, auch an meiner Fakultät spielt Rassismus eine Rolle, wenn wir ProfessorInnen zusammenkommen und Dienstbesprechungen haben. Also kein Raum ist rassismusfrei. Wir können rassismussensible Räume schaffen, wenn wir zunächst einmal anerkennen, dass Rassismus auch ein Strukturierungsmerkmal des LehrerInnenzimmers ist. Also es ist natürlich leicht, von sich abzuwehren und zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, weil ich habe 17.000 Bücher gelesen. Oder das hat nichts damit zu tun, weil ich bin doch verbeamtet. Das sagen tatsächlich manche Menschen, die mir bei Fortbildungsveranstaltungen begegnen. Es ist nicht produktiv, abzuwehren, sondern viel produktiver ist es anzuerkennen, ja, bei uns gibt es Rassismus, aber wir tun etwas dagegen.
Ich habe gerade schon gesagt, Sie sind Ausbilder für PolitiklehrerInnen, aber Sie haben abseits dieser Tätigkeit eben auch sehr viele Aktivitäten, zum Beispiel als Berater für die Bundesregierung zur Prävention von Rassismus und Rechtsextremismus. Und ich möchte mit Ihnen so ein bisschen ergründen, woher kommt Ihr Engagement für dieses Thema? Und Ihre Dissertation war bereits mit der spezifischen Ausrichtung Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von ReferendarInnen und LehrerInnen mit Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen. Darf ich fragen, wie Sie auf dieses Thema letztlich gekommen sind, um das wirklich auch zum Gegenstand Ihrer Forschung zu erheben?
Ja, also ich wollte schon immer eigentlich etwas mit Politik machen. Ich wollte immer was mit Jugendlichen machen und da lag es sozusagen nahe, Politik zu studieren. Ich habe Germanistik und Politik studiert auf Lehramt und meine Staatsexamensarbeit habe ich geschrieben zu Diskriminierungserfahrungen von SchülerInnen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und mir hat die wissenschaftliche Arbeit so viel Spaß gemacht, dass ich meine Staatsexamensarbeit um 100 Seiten erweitert habe und das erste Buch sozusagen rausgegeben habe. Schule, Migration, Diskriminierung heißt das. Und im Zuge dessen war für mich eigentlich immer klar, ich möchte das Referendariat machen, ich wollte Lehrkraft sein. Und dann habe ich mit meiner Doktormutter dann vereinbart, ich gehe ins Referendariat, weil ich glaube, dass diejenigen, die über Schule forschen, tatsächlich auch Schule kennenlernen sollten, und zwar nicht nur als SchülerInnen, sondern auch als Lehrkräfte. Mhm. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Andere Kolleginnen sozusagen haben andere Meinungen dazu. Die sagen oftmals, wir sind WissenschaftlerInnen, wir müssen gar keine Lehrkräfte gewesen sein, um didaktisch tätig zu sein. Und dieses Thema Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte, das war sehr, sehr unerforscht in Deutschland. Also Großbritannien, Kanada und die USA waren da viel weiter in der Erforschung. Und weil eben dieses Forschungsdesiderat, diese Forschungslücke existierte, dachte ich, darüber möchte ich forschen. Und relativ schnell in meiner Praxis als Referendar wurde mir deutlich, dass Rassismus auch im ZFSL eine Rolle spielt, nicht nur in meinem Standort, sondern an unterschiedlichen anderen Standorten. Beispielsweise habe ich ja im Jahr 2010 mit meinem Referendariat begonnen. In Nordrhein-Westfalen gab es einen sogenannten Kopftucherlass. Das heißt, ReferendarInnen, die mit Kopftuch arbeiten gingen, durften zwar das Referendariat beenden, weil Ausbildungsfreiheit geherrscht hat, aber sie wussten nicht, wann darf ich überhaupt als ausgebildete Lehrkraft arbeiten, nach dem Referendariat mit Kopftuch. Also das hat mich motiviert, meine persönlichen Erfahrungen haben mich motiviert, weil Rassismus für mich nicht nur eine Schreibtischwissenschaft ist, also Rassismus spielt nicht nur von 9 bis 17 Uhr für mich eine Rolle, sondern auch wenn ich nach Feierabend sozusagen in den Supermarkt gehe oder eine Wohnung suche oder mich einfach mit meinen Freunden treffen will, spielt Rassismus eine Rolle in meinem Leben. Also auf der einen Seite war sozusagen das Interesse, etwas herauszufinden, was noch Neuland war in Deutschland, auf der anderen Seite glaube ich, dass das natürlich auch eine intrinsische Motivation war, um mit meinen eigenen personenspezifischen Rassismuserfahrungen umgehen zu können und Strategien zu entwickeln. Und eine Strategie kann sein, beispielsweise mit dem Referendariat aufzuhören. Eine andere Strategie kann Humor sein. Eine dritte Strategie kann sein, wissenschaftlich darüber zu schreiben und zu forschen, weil Rassismus ja nicht nur sozusagen mich betrifft oder andere Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, schwarze Menschen oder Menschen of Color betrifft, sondern Rassismus betrifft auch weiße Menschen in qualitativ anderer Hinsicht. Aber wir alle sind in dieser rassismusrelevanten Matrix verstrickt. Nur wenige Leute wollen darüber reden. Und das ist so spannend an diesem Themenfeld. Also wir sind sozusagen sehr, sehr stark beeinflusst von diesen rassismusrelevanten Wissensbeständen seit über 500 Jahren. Aber viele Menschen trauen sich gar nicht, darüber zu reden. Und das hat sozusagen den Ausschlag gegeben, darüber zu forschen.
Welche Erfahrungen machen Sie denn damit, dass Sie dieses Thema zum Gegenstand machen und thematisieren? Also ich kann mir vorstellen, ich kenne jetzt die schulische Welt, ne? Und ich würde mir vorstellen, wenn jemand unter LehrerInnen darüber redet, offen, dass er von seinen eigenen KollegInnen rassistische Handlungsweisen erfährt, dann stößt das erstmal vielleicht auf Ablehnung, weil diejenigen sagen, ach komm, hab dich mal nicht so, war doch ein Scherz oder sowas, ne? Und auch in der Hochschulwelt, also gerade da sitzt man ja auf so einem moralischen Hoheitsthron, wenn ich das vielleicht sagen darf, der Unanfechtbarkeit, der moralischen Reinheit und wir sind frauenfreundlich, wir sind aufgeklärt. Was ist so die Bandbreite der Reaktionen, die dieses Thema hervorruft?
Also das ist ein ganz großes sozusagen Konglomerat aus unterschiedlichen Dingen, die mir da begegnen. Als erstes würde ich darauf eingehen wollen, dass der Titel, also Professor Doktor, der strukturiert den Raum des Sagbaren und verändert den Raum des Sagbaren. Dinge, die ich vor meiner Professur gesagt habe, vielleicht auch die identischen Dinge, werden jetzt ganz anders wahrgenommen, weil wir anscheinend glauben, wenn ein Professor etwas sagt, ist es viel intelligenter und durchdachter und auch wirkmächtiger und wahr, als sozusagen, wenn ein Mensch das ohne Titel sagt. Also dieser Titel verleiht Menschen einen Hauch von ja, Autorität und Akzeptanz. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als Lehrer habe ich sowohl Ablehnung erfahren, also Kolleginnen, die gesagt haben, das ist totaler Quatsch, wir haben wichtigere Probleme. Aber ich habe auch Kolleginnen erlebt, die gesagt haben, das ist genau richtig und wichtig, dass du darüber forschst. Ich habe auch bei Doktorandinnen-Kolloquien erlebt, dass mir meine Wissenschaftlichkeit abgesprochen worden ist, weil beispielsweise Doktorandinnen zu mir gesagt haben, du kannst darüber gar nicht forschen, weil du hast doch selber Rassismuserfahrungen gemacht und du kannst gar nicht neutral sein. Und da müssen wir darüber nachdenken oder darüber reden, welches Wissenschaftsverständnis haben wir denn eigentlich? Also wie können zum Beispiel weiß-deutsch-christliche Menschen über den Nationalsozialismus forschen und lehren, den wird man auch nicht vor, ja, ihr könnt darüber nicht forschen und lehren, weil eure Großeltern waren beteiligt an der Shoah beispielsweise. Mhm. Oder wird Frauen vorgeworfen, wenn sie über, weiß ich nicht, Gewalterfahrungen gegenüber Frauen forschen, dass sie irgendwie nicht neutral sein können. Und vor allem diese Neutralität, an diese Neutralität glaube ich gar nicht, denn niemand ist neutral. Also das wünschen sich natürlich viele ProfessorInnen, neutral zu sein, aber wir sind in einem Macht- und Herrschaftssystem eingebunden, alle miteinander. Und alle Sozialisationsbedingungen, alle persönlichen Präferenzen von WissenschaftlerInnen führen dazu, dass sie gar nicht neutral sein können. Und ich würde sagen, gegenüber Rassismus sollte eigentlich niemand neutral sein. Natürlich forschen wir mithilfe von wissenschaftlichen Gütekriterien. Aber die Forderungen, die wir daraus ableiten, die sollten gar nicht neutral sein. Weil wenn sie sozusagen neutral gegenüber Rassismus sind, gegen Sexismus sind, gegen Antisemitismus wären, dann dürfen sie meiner Meinung nach nicht unterrichten. Denn Lehrkräfte dürfen gar nicht neutral sein. WissenschaftlerInnen dürfen gar nicht neutral sein, wenn menschenverachtende Dinge geäußert werden. Mhm. Also ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, dass die Thematisierung von Rassismus im Jahr 2023 leichter geworden ist als im Jahr 2010, als ich mit der Dissertation und beim Referendariat angefangen habe. Denn im Jahr 2010 hat ja Thilo Sarrazin sein Buch herausgebracht, Deutschland schafft sich ab. Ja. Und das wurde sozusagen über 1,5 Millionen Mal verkauft. Und ich kann mich auch erinnern, dass AusbilderInnen an meinem ZFSL gesagt haben, das ist eigentlich ganz richtig, was er sagt. Aber wir trauen uns das nicht, das zu sagen. Also ich glaube, dass diese Sagbarkeit, es gibt Rassismus in Deutschland, wir müssen darüber reden und wir müssen auch nicht nur darüber reden, sondern wir müssen uns auch verändern. Institutionen müssen sich verändern, um rassismussensibel zu sein. Das hat tatsächlich zugenommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durch den Einzug der AfD in den Bundestag beispielsweise eine neue Salonfähigkeit von rassismusrelevanten Strukturen.
Wenn wir jetzt wirklich mal in die LehrerInnenzimmer hineinschauen, können Sie für uns mehr beleuchten, wer macht in Schule diskriminierende Erfahrungen? Also wenn wir so einen demografischen Steckbrief erstellen, vielleicht ist das zu überspitzt, aber welche Altersgruppe ist das? Welches Gender ist das? Gibt es da Schwerpunkte? Gibt es Ethnien oder Hintergründe, die mehr Ziel von Rassismus sind als andere?
Ja, also als erstes, ich würde nicht von Ethnien sprechen, weil wenn ich bei Lehrkräftefortbildung frage, gibt es Rassen, dann gibt es so 20%, 30%, die sagen ja, 70% sagen häufig nein. Okay. Und dann frage ich, gibt es Ethnien, und dann kehrt sich das um, dann sagen 70% ja und 30% sagen ja, weiß ich nicht. Und dann frage ich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Rassen und Ethnien? Und da schwimmen schon die ersten Leute. Also deswegen aus meiner rassismuskritischen Perspektive, aus RassismusforscherInnen-Sicht, kritisieren wir diesen Begriff Ethnie. Aber okay. Ich weiß sozusagen, wie die Frage gemünzt ist. Wer erlebt Rassismus? Wir können das nicht auf ganz sozusagen diese Altersstruktur beziehen. Rassismus spielt sich dort ab, wo es Machtstrukturen gibt. Also häufig erleben SchülerInnen Rassismus von Lehrkräften. Den meisten Rassismus erleben aber LehrerInnen of Color und schwarze LehrerInnen oder jüdische LehrerInnen, LehrerInnen, auf die sich als Sinti und Romja bezeichnen, die erleben Rassismus tatsächlich nicht so sehr von ihren SchülerInnen und von den Eltern der SchülerInnen, weil SchülerInnen haben weniger Macht als Lehrkräfte und Eltern, da ist erstens die Kontaktzeit sehr kurz mit den Lehrkräften, also, und die Eltern wollen natürlich auch gute Noten haben für ihre Kinder. Deswegen reißen sie sich da am Riemen und sagen oftmals auch nicht, was sie eigentlich wirklich denken. Die meisten Rassismuserfahrungen erleben Lehrkräfte of Color von ihren Kolleginnen oder Vorgesetzten. Das überrascht jetzt nicht. Warum? Weil Kolleginnen auf Augenhöhe agieren können und Vorgesetzte mehr Macht besitzen. Also es gibt nicht die spezifische Zielgruppe, die Rassismuserfahrung macht, aber in meiner Studie, die aber auch nicht repräsentativ ist, konnte ich belegen, dass wenn ein Akzent vorliegt, dann kommt es tatsächlich darauf an, welcher Akzent das ist. Also einem englischen Akzent oder einem französischen Akzent. Da erleben die Personen nicht so große Rassismuserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres Akzents, sondern das wird eher als schick wahrgenommen. Native Speaker, Französisch, Englisch, das ist eigentlich gewollt. Russisch und Türkisch, das sind sozusagen die Akzente, die sozusagen deren SprecherInnen am meisten Rassismuserfahrungen machen. Menschen, die Kopftuch tragen, die gehören dazu. Es gibt auch Sprachen, die mehr wert sind und weniger wert sind. Also Sprachhierarchien spielen da auch eine Rolle. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die als muslimisch gelesen werden, und auch schwarze Menschen. Das sind diejenigen, die in meiner Studie jedenfalls vornehmlich Rassismuserfahrungen gemacht haben. Aber wenn wir uns andere Studien vornehmen, die sich beispielsweise angeschaut haben, welche Personengruppen wählen denn rechte Parteien? Also welche Personengruppe wählt die AfD? Dann können wir schwer nur sagen, das sind Menschen aus, keine Ahnung, Ostdeutschland im Alter von 18 bis 45 Jahren. Also diese Altersstruktur ist eigentlich disparat bei der Wahl von Menschen, die die AfD wählen. Bildungshintergrund spielt auch keine Rolle oder nur schwer eine Rolle. Und Gender-Aspekt spielt übrigens auch nicht so eine große Rolle, aber worauf sich alle Menschen, die die AfD wählen, einigen können, ist die Zustimmung zu rassistischen Aussagen. Das heißt, wir können nicht die typischen WählerInnen rechter Parteien ganz plastisch darstellen, mithilfe von personenspezifischen Daten. Was wir aber machen können, ist, die Zustimmung zu rassistischen Aussagen vereinigt eigentlich junge und alte Menschen, Männer und Frauen oder Menschen, die sich nicht in dieser heteronormativen Matrix verorten wollen, auch nicht Ost-West-Gefälle, sondern tatsächlich die Zustimmung zu rassistischen Aussagen. Dem Rassismusmonitor können wir entnehmen, dass tatsächlich mehr Männer glauben, Rassismus spielt in unserer Gesellschaft eher eine geringere Rolle. Mhm. Und wenn ich meine persönliche Bauchempirie darlegen darf, häufig sind bei meinen Vorträgen und Fortbildungsveranstaltungen Frauen in der Überzahl. Aber ich glaube, dass die Rassismuskritik eine Professionskompetenz für alle Menschen sein sollte. Und deswegen sollten wir auch alle Menschen adressieren.
Die meisten Lehrkräfte, wenn man sie so auf den Kopf zu fragen würde, bin ich sicher, würden sagen, ja, ich stimme natürlich rassistischen Aussagen nicht zu. Und aus dem gleichen Mund würden dann vielleicht so Sätze kommen wie, ach, geh du mal in die Vertretung, in die 8C, die Assis sind mit dir auf einer, weiß ich nicht, also die Assis hören dir besser zu. Das hat mir jemand geschrieben in diesem Wortlaut. Oder Personen, die in Deutschland geboren sind, aber ausländisch klingende Namen haben, denen wird gesagt, ach, du sprichst aber gut Deutsch. Ach, du bist Deutschlehrerin. Ich hör gar keinen Akzent. Mensch, das ist ein Achievement, ne? Was natürlich vollkommen rassistisch ist, aber gar nicht im Bewusstsein der Leute, wenn sie es äußern. Oder mir wurden Dinge geschrieben, ja, die dann doch in Richtung Fachkompetenz zielen. Also wo den Personen schlichtweg aufgrund ihres Namens Fachkompetenz zumindest angezweifelt wird oder sie sich besonders anstrengen müssen, um dagegen anzuarbeiten, um alles, was vielleicht ihr Name an Vorurteilen oder Assoziationen mit sich bringt. Wie äußert sich denn Rassismus exemplarisch im Lehrerinnenzimmer? Welche Art von Kommentaren und Handlungsweisen gibt es ganz konkret?
Ja, also Rassismus fängt nicht erst mit dem Molotow-Cocktail an, der gegen eine Hauswand geschmissen wird, sondern Rassismus fängt eben mit dieser Skepsis an. Bist du in der Lage, die gleiche Leistung zu erbringen, obwohl du nicht so aussiehst wie wir, obwohl du einen anders klingenden Namen hast? Dieses leichte Skepsis führt nämlich dazu, dass beispielsweise Karrierewege nicht beschritten werden können. Also Rassismus äußert sich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Wegen, dass beispielsweise kopftuchtragende Praktikantinnen nicht ins Lehrerinnenzimmer dürfen. Oder dass DeutschlehrerInnen, wie Sie gesagt haben, das konnte ich auch dokumentieren, eine fertig ausgebildete Deutschlehrerin hat sich dann beworben und das Gespräch mit dem Schulleiter war sehr gut und am Ende des Gesprächs sagt er, obwohl sie eine Deutschlehrerin ist, sie sprechen aber gut Deutsch. Das sind eher die harmlosen Dinge. Aber es geht auch darum, beispielsweise Karriereverläufe sich anzuschauen als WissenschaftlerInnen, die auch behindert werden durch Rassismuserfahrungen. Ein Lehrer hat mir mal gesagt, also in der Studie, er hat dann gesagt, wir, also diejenigen mit Migrationshintergrund, wir sollen eigentlich nicht die Trutzburgen erreichen, wir sollen an den Hauptschulen unterrichten. Das ist gewollt. Dafür wollen die auch uns haben. Aber wir sollen nicht am Gymnasium unterrichten. Wir sollen uns eben mit dem Klientel beschäftigen, auf die deutschen Lehrer keine Lust haben. Und er hat das erlebt in einem Vorstellungsgespräch. beziehungsweise es war kein Forschungsgespräch, sondern es war eigentlich ein Gespräch mit seinem Schulleiter. Er hat die Schule gewechselt und hat sich dann an der neuen Schule auf eine A15-Stelle beworben, auf eine Funktionsstelle. Und er hat aber die Beurteilung seines letzten Schulleiters, die kurz vorher erfolgt ist, mitgebracht. Und wenn bei Funktionsstellen, bei Beförderungsstellen ist das so, wenn der Schulleiter oder der ehemalige Schulleiter sie im Rahmen eines des letzten Jahres schon beurteilt hat, dann muss nicht unbedingt der neue Schulleiter sie zwangsläufig nochmal beurteilen, weil der Beurteilungszeitraum sehr, sehr kurz zurückliegt erst. Und da haben Schulleitungen eben einen Ermessensspielraum. Und der Schulleiter, der Neue, hat gesagt, nee, nee, also ich weiß das, ne, ich muss sie nicht unbedingt sehen im Unterricht, aber ich will das trotzdem, weil sie kommen ja aus von der Gesamtschule und das ist hier ein Gymnasium. Und dann hat der Lehrer gesagt, nee, Moment mal, ich war nie an der Gesamtschule, das war auch ein Gymnasium, hat noch nie an der Gesamtschule unterrichtet. Da hat er gesagt, ja, aber da, wo Sie unterrichtet haben, also über 50% der Kinder mit Migrationshintergrund, das ist doch kein richtiges Gymnasium. Ich will sie im Unterricht sehen. Also das, was beispielsweise Herr Meidinger vor kurzem gesagt hat, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, ab einem Anteil von 30% Kinder mit Migrationshintergrund sinkt das Niveau der Klasse, was totaler Quatsch ist. Es gibt so eine Studie gar nicht. Es ist auch methodisch gar nicht möglich, so eine Studie zu ermitteln oder durchzuführen. Aber dieser Quatsch, der geistert einfach umher, weil 60% oder 70% der Menschen das sowieso glauben, verfängt dieser Satz. Und deswegen dachte auch der Schulleiter, Moment mal, ab einem gewissen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist das kein richtiges Gymnasium, sondern eine Gesamtschule. Und deswegen kommt auch Herr Meidinger mit solchen Quatschaussagen durch, weil sowieso die Mehrheit der Leute das denken. Also Abwertung von Sprachen spielen eine Rolle. Im LehrerInnenzimmer darf Englisch gesprochen werden, aber Türkisch nicht. Ich habe beispielsweise einen Fall dokumentieren können, da gab es an der Schule einen türkisch-Leistungskurs, aber die gesamte Schulgemeinschaft hat sich dafür ausgesprochen, Türkisch im gesamten Schulgebäude zu verbieten. Das führt aber zu einem kuriosen Umstand, dass sozusagen die Lehrkräfte des Fachs Türkisch sich nicht mehr über ihre Unterrichtsinhalte im Schulgebäude unterhalten dürfen. Also es sind ganz, ganz paradoxe Dinge. Menschen werfen im Referendariat, weil die Rassismuserfahrungen so groß werden. Was aber oftmals dokumentiert werden konnte in meiner Studie, war, dass die SchülerInnen gar nicht so ein großes Problem sind. Also die SchülerInnen werden von vielen LehrerInnen als sehr, sehr offen wahrgenommen, auch in Bezug auf Rassismus. Auch weißdeutsche SchülerInnen, die selber sozusagen von sich selber glauben, wir machen keine Rassismuserfahrungen, sind tendenziell eher offen oder offener als die Lehrkräfte und die Vorgesetzten. Und ich glaube, wir verlangen sehr viel von Lehrkräften. Wir verlangen von Lehrkräften digitalisierungsspezifische Kompetenzen, Gewaltprävention, fachliche Klarheit und auch Rassismus, Antisemitismus und so weiter zu thematisieren. Was wir aber nicht den LehrerInnen geben, ist eine grundständige Ausbildung. Also ich glaube, dass Lehrkräfte ein hohes Berufsethos besitzen, aber die tatsächlich überfordert sind in Bezug auf Rassismus und Antisemitismus. Mhm. Und wir müssen sie grundständig ausbilden in diesen Bereichen, damit sie fit werden, um nicht nur mit ihren Schülern darüber zu sprechen, sondern sich selber zu reflektieren und auch Unterrichtsmaterial zu entwickeln in unterschiedlichen Fächern zum Thema Rassismus und Antisemitismus.
Mhm. Wenn ich daran direkt spontan anknüpfen darf. Es gab jetzt kürzlich die Debatte um die Lektüre Tauben im Gras. Und ich habe mich da auch auf Social Media mit engagiert. Ich glaube, es fehlt einfach an Aufklärung darüber, warum, selbst wenn man der Lektüre entnehmen könnte, das ist aber doch genau zum Inhalt Rassismuskritik, das können wir darüber thematisieren, warum es trotzdem kritisch zu bewerten ist, eine Lektüre im Unterricht zu verwenden, die das N-Wort verwendet. Können Sie da vielleicht uns, also Hörerinnen und Hörer und auch mich, für sensibilisieren? Was ist die Sichtweise darauf, weswegen es kritisch ist? Also ich zum Beispiel als Englischlehrerin, ich habe das gleiche Gefühl zu Othello, der Moor. Ja? Auch da könnte man sagen, naja gut, das ist im Kontext des 16. Jahrhunderts und man kann es aber auch so lesen, dass man genau das zur Rassismuskritik verwendet. Was können Sie dazu sagen?
Ja, also Frau Blandt aus Baden-Württemberg, eine schwarze Lehrerin, Deutsch- und Englischlehrerin, hat sich ja gewährt oder wehrt sich gerade, dieses Buch zu lesen mit ihren SchülerInnen. Und Frau Schopper, die Kultusministerin aus Baden-Württemberg, sagt, Lehrkräfte sollten unbedingt dieses Buch lesen, um über Rassismus mit den SchülerInnen ins Gespräch zu kommen. Und meine Position ist, ich war ja auch mal Deutschlehrer, Deutschunterricht oder im Deutschunterricht findet selten Rassismuskritik statt, weil wir gar keine Zeit haben, über Rassismus zu reden. Wenn Sie sich Deutschunterricht anschauen, dann ist es häufig so, dass wir Figurenanalysen betreiben, wir reden über die geschichtliche Einordnung, wir reden über tatsächlich den Plot, also was passiert da eigentlich. Wir reden, ich habe in meiner Zeit als Deutschlehrer gar nicht die Zeit gehabt, besonders nicht in der Oberstufe, auch einen Exkurs zu machen zum Thema Rassismus. Wenn Sie Deutschunterricht am Gymnasium betreiben oder an anderen Schulenformen betreiben, in der Oberstufe, dann haben Sie einen sehr, sehr strikten, curricularen Zeitplan. Sie müssen auf das Abitur vorbereiten. Da können Sie keine Exkurse machen. Wir reden mal 3 Wochen über Rassismus. Erster Punkt ist, das, was Frau Schopper glaubt, was Lehrkräfte machen können, dafür haben Lehrkräfte gar keine Zeit. Zweiter Punkt, ich glaube nicht, vor dem Hintergrund der fehlenden Wissensbestände von Lehrkräften, dass sie das gut einbetten können, weil ich erlebe das häufig, das ist jetzt kein LehrerInnen-Bashing, sondern ich muss mir an die eigene Nase fassen, in der Ausbildung von Lehrkräften. Ich erlebe es häufig bei Fortbildungsveranstaltungen, dass Lehrkräfte nicht mehr unterscheiden können, was der Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus, was der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Wie sollen die da adäquaten Unterricht machen zum Thema N-Wort? Also, und vor allem, brauchen wir wirklich ein Buch, in dem dieses Wort über 100 Mal vorkommt, um Rassismus zu thematisieren? Ich glaube, nein. Wir können das intelligenter machen. Also ich betreibe rassismuskritische Seminare und Fortbildungsveranstaltungen. Ich thematisiere solche Wörter. Ich reproduziere diese Wörter nicht 1000 Mal. Also wir brauchen ja auch nicht abwertende Begrifflichkeiten gegenüber Frauen, um Sexismus zu thematisieren. Wir können das schon intelligenter machen. Es gibt 1000 Bücher, die Rassismus intelligenter thematisieren als dieses Buch. Deswegen, also ich glaube, das sind Schutzargumente der Kultusministerin. Und ich kann natürlich verstehen, was die Kultusministerin da sagt, in dem Sinne, dass die Schulen, die sich aufgemacht haben, dieses Buch zu unterrichten, dass die Bestandsschutz haben müssen. Ja? Also das können wir ja auch so regeln. Aber mir fehlt in der Debatte eine Perspektive von Frau Schopper. Also ich würde mir wünschen, dass Frau Schopper sagt, okay, wir können die Zeit jetzt nicht zurückdrehen. Wir können aber sagen, ab dem Jahr, keine Ahnung, 24 oder 25, ab dem Schuljahr 24, 25, wird das nicht mehr unterrichtet. Da wählen wir ein anderes Buch aus. Fertig, Problem gelöst. Warum versteift man sich so sehr darauf, nee, ich habe jetzt recht, ich ziehe das jetzt durch. Anstatt einen Fehler zuzugeben und auch zuzugeben, die Kommission, die solche Bücher ausgewählt hat, die ist monothematisch unterwegs und auch in ihrer Zusammensetzung so homogen, dass wir gar nicht bedacht haben, dass so ein Buch nicht ausgewählt werden darf. Und deswegen wählen wir jetzt andere Menschen, schwarze Menschen, Sinti und Romnia, queere Menschen in diese Kommission hinein, damit wir eine Perspektivenvielfalt erhalten. Warum wird das nicht gemacht? Also das finde ich sehr, sehr schade, dass die Position von Frau Schopper eine sehr, sehr unflexible ist. Und ich würde mir wünschen, dass sie ein Stück weit den Mut besitzt, ein Stück weit sozusagen sich zu verändern diesbezüglich, damit wir alle in einer lebenswerten Gesellschaft und auch in einer lebenswerten Schule leben. Und ich glaube, momentan sind die SchülerInnen der explizite Motor, um Reformanstrengungen zu unternehmen, auch in diesem Bereich. Also SchülerInnen haben sich verändert. Ich bin in den 1990er Jahren aufgewachsen. Ich hatte für viele meiner Erlebnisse in der Schule gar nicht die Worte. Heutzutage empfinde ich die SchülerInnen als sehr, sehr, sehr stark, sprechfähig, empowered, auch durch soziale Medien übrigens, weil sie Rollenvorbilder eigentlich per Knopfdruck generieren können. Das war in den 1990er Jahren ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, dass SchülerInnen einfordern, dass Lehrkräfte sensibler sind, nicht nur in Bezug auf Rassismus, sondern in Bezug auf andere Ungleichheitsstrukturen.
Vielen Dank. Wenn wir da noch einmal zurückkommen zum Thema Rassismuserfahrung von Lehrkräften. Sie differenzieren in Ihrer Dissertation zwischen den Lehrkräften, die diese Erfahrungen machen und auch ein Bewusstsein dafür haben und zustimmen würden, ja, ich mache Rassismuserfahrungen, und denjenigen, die eigentlich sagen, nee, ist an meiner Schule nicht so verbreitet, und die trotzdem anekdotisch berichten können von Situationen, die letztlich doch als Rassismuserfahrungen zu bewerten sind. Also wie unterscheiden sich Personen, die zum Ziel werden von rassistischen Handlungsweisen, in ihrer Bewertung?
In der Bewertung unterscheiden sie sich insofern von denjenigen, die sagen, Rassismuserfahrung habe ich nicht gemacht, in der Hinsicht, dass sie sprechfähig sind in Bezug auf Rassismus, dass sie eine Sprache gelernt haben. Also diejenigen, die das zugeben, die haben gelernt, Rassismus zu identifizieren und können auch darlegen, wie sie selbst davon betroffen sind. Diejenigen, die im Fragebogen erstmal angegeben haben, Rassismus habe ich nicht erfahren in Studien, Seminar oder Berufskontext, die mir aber trotzdem von rassismusrelevanten Sichtweisen berichtet haben oder Erfahrungen berichtet haben, die ich als Rassismus identifiziert habe, die haben nicht die Sprechfähigkeit, die haben nicht die Möglichkeiten, sprachlich das als Rassismus zu fassen. Warum nicht? Weil wir unterschiedliche Distanzierungsmuster anwenden in unserer Gesellschaft, um uns nicht mit Rassismus auseinanderzusetzen. Das hat Astrid Messerschmidt, eine Kollegin aus Wuppertal, ganz voll deutlich gemacht in einem ihrer Texte. Sie konnte nämlich darstellen, welche Distanzierungsmuster wir anwenden, um uns nicht gegen sozusagen oder um uns nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Auf der einen Seite Verschiebung in die Vergangenheit, in dem gesagt wird, ja, Rassismus gab es mal in der Zeit von 33 bis 45. Seit 1949 ist die BRD demokratisch, deswegen gibt es keinen Rassismus mehr. Oder Verschiebung in die extreme Rechte, in dem gesagt wird, ich wähle seit 20 Jahren die Grünen. Ich kann gar nicht rassistisch sein. Ich habe für Geflüchtete gespendet. Das ist die AfD oder die NPD. Die sind rassistisch. Oder der Glaube daran, dass die Mitte der Gesellschaft gar nicht rassistisch sein kann. Also das sind Entlastungsfunktionen, die Menschen anlegen oder wahrnehmen, um sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Und diese Distanzierungsmuster, also wenn mir immer wieder eingeredet wird, Deutschland ist nicht rassistisch, du musst dir sozusagen andere Sichtweise zulegen. Diese Sichtweise auf Rassismus, die nehmen dann auch Menschen wahr, die Rassismuserfahrung machen und die glauben tatsächlich, dass es keinen Rassismus gibt. Und deswegen sind sie auch der Annahme, dass sie keine Rassismuserfahrung gemacht haben. Aber sämtliche dieser Personen, die ich dann interviewt habe, die im Fragebogen angegeben haben, Rassismus habe ich nicht erfahren, haben mir von Rassismus berichtet. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, warum es eigentlich so schwierig in Deutschland über Rassismus zu sprechen. Was verhindert es, oder wie verhindern wir, über Rassismus zu reden? Und wie verhindern wir eigentlich die Anbahnung einer Professionskompetenz bei Lehrkräften? Und deswegen schlage ich Lehrkräften vor, sich vier Fragen zu stellen. Die erste Frage lautet: Was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein will? Zweite Frage lautet, was passiert eigentlich in meinem Unterricht, in meinem Lehrerinnenzimmer, in meiner Schule rassismusrelevantes? Die dritte Frage lautet, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien rassismusrelevante Wissensbestände? Und die vierte Frage lautet, was muss ich als Lehrkraft tun, damit Rassismus ein Stück weit weniger vorkommt in meiner Schule? Und um sich diese Fragen zu stellen, müssen Sie erstmal akzeptieren, dass es Rassismus überall gibt, auch wenn Sie das nicht wollen. Es geht bei der Rassismuskritik, bei der Beschäftigung mit Rassismus nicht um die Intention, sondern es geht um die Wirkung Ihrer Denkweisen, Sprechweisen, Handlungspraktiken. Ich möchte auch nicht sexistisch sein, aber meine Frau sagt mir trotzdem manchmal Dinge, die sozusagen sexismusrelevant sind, die ich reproduziert habe. Es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die wir von uns geben, wie wir agieren. Und das meine ich mit Professionskompetenz.
Dankeschön. Mir ist eine Geschichte geschrieben worden, wo ich nur mit dem Kopf schütteln konnte, das von einer jungen Frau im Lehrberuf, die von einer Erste-Hilfe-Fortbildung berichtet hat, eine kollegiumsinterne Erste-Hilfe-Fortbildung. Und es ging darum, Kopfverbände anzulegen bei einer Puppe, die da am Boden lag. Und diese junge Frau wird offensichtlich als Muslima gelesen, trägt aber selbst kein Kopftuch. Und der Fortbilder hat sie angesprochen mit: Sie wissen doch sicherlich verschiedene Bindeweisen für einen Kopfverband. Das blieb so im Raum stehen, obwohl sie überhaupt kein Kopftuch trägt, aber als Muslima gelesen wird und ihr unterstellt wird, naja, Leute wie du, ihr habt doch da sicherlich verschiedene Arten, wie man so einen Verband anlegen kann, was sie total empört hat. Und das war vor ihrer Schulleitung, vorm Konrektor, alle waren dabei. Es wurde nicht thematisiert und sie hat sich dann ein Herz genommen und hat den Ausbilder damit konfrontiert und das selbst geregelt. Mhm. Welche Erfahrungen machen Lehrkräfte, die rassistische Erfahrungen vor ihren Vorgesetzten thematisieren und Konsequenzen einfordern, weil sie sagen, das war nicht in Ordnung, ich habe hier Rassismus erfahren und das gebe ich jetzt an Sie weiter?
Ganz unterschiedliche Dinge. Auch da kommt es wirklich drauf an, wie sensibel die Vorgesetzten sind. Also aber sozusagen, es überrascht mich nicht, wie die Vorgesetzten da reagiert haben, weil auf der einen Seite könnte man sagen, vielleicht denken die das ja auch selber. Auf der anderen Seite könnte man auch annehmen, vielleicht wollen sie das jetzt nicht crashen und nehmen diese Intervention, die notwendig gewesen wäre, als Crashen dieser Fortbildung wahr. Und den Menschen würde ich den Mut zusprechen, ihr crasht damit nichts, beziehungsweise ihr crasht nur Rassismus damit und was gut ist. Deswegen crasht das mal, weil wir brauchen diese widerständige Rede, wir brauchen diese Gegenrede gegen Rassismus, um unsere Gesellschaft Rassismus sensibel zu gestalten. Also habt den Mut, tatsächlich das, was ihr eigentlich von euren SchülerInnen einfordert, demokratisches Handeln, plurale, diversitätssensible Kompetenzen, das sozusagen auch selber in eurem Leben einzufordern von anderen Menschen. Aber tatsächlich werden die meisten Menschen, die Rassismuserfahrung machen, alleine gelassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass weißdeutsche Menschen als Verbündete auftreten, als Allies auftreten, damit eben rassismuserfahrene Menschen nicht alleine bleiben. Es ist unheimlich wichtig und ressourcenschonend, in dieser spezifischen Situation wäre das wahrscheinlich für die betreffende Lehrkraft total bereichernd und entlastend gewesen, wenn sich eine weißdeutsche Vorgesetzte dann gefragt hätte oder den Ausbilder konfrontiert hätte damit und gefragt hätte, was soll das Ganze? Warum stellen Sie hier solche Fragen? Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass weiße Menschen sich mit Rassismus auseinandersetzen, und zwar nicht, um anderen Menschen zu helfen, sondern in erster Linie, um sich selber zu helfen. Denn in dieser Situation wurde Rassismus reproduziert und niemand hat etwas dagegen gesagt. Und das bleibt auch hängen. Also häufig ist es so, dass wir in solchen Situationen vielleicht nicht die hartgesottene Rassistin davon überzeugen können, nicht mehr rassistische Dinge zu sagen. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht um die schweigende Mehrheit, die nichts sagt. Die braucht auch eine Gegenposition, eine Gegenrede, die rassismuskritisch ist, um neue Dinge zu erfahren und vielleicht auch den Mut zu erwerben, bei anderen Gelegenheiten selber etwas aktiv beizutragen gegen Rassismus.
Jetzt haben Sie im Verlauf des Gesprächs schon angedeutet, in der Hochschule, in der Sie heute tätig sind, also in der Hochschulwelt, existieren ähnliche Dynamiken wie auch im Schulwesen, die dazu beitragen, dass Rassismus reproduziert werden kann. Und das hat auch mit Macht zu tun. Wenn wir das mal so hinterfragen, was sind denn die Strukturen, die rassistische Verhaltensweisen befördern oder einen Boden dafür schaffen, dass das in einer Art ausagiert werden kann, die toleriert wird, die nicht thematisiert wird, sondern die dann so salonfähig bewertet wird? Das hat mit Hierarchien zu tun oder mit fremdbestimmten Machtverhältnissen? Können Sie uns das besser beleuchten?
Ja, das hat erstmal damit zu tun, dass ich meine rassismusrelevanten Fantasien nicht kritisch hinterfragt habe. Das hat was damit zu tun, dass mein Selbstverständnis ist, ich kann gar nicht rassistisch sein, weil ich bin doch Professor. Das hat was damit zu tun, dass ProfessorInnen beispielsweise keine Vorgesetzten haben. Also auch der Wissenschaftsminister oder die Wissenschaftsministerin ist ja kein Vorgesetzter von uns. Auch der Rektor oder die Rektorin der Universität oder der Dekan oder die Dekanin ist ja kein Vorgesetzter von uns. RichterInnen und ProfessorInnen sind relativ unabhängig in ihrer Entscheidungsgewalt. Also mir kann niemand etwas vorschreiben, ich muss 8 Stunden oder 9 Stunden in der Woche unterrichten und eine Sprechstunde abhalten. Darüber hinaus kann mir niemand vorschreiben, was ich machen soll. Wir haben ja auch keine Arbeitsverträge, sondern wir haben Ernennungsurkunden. Das kommt aus der Zeit des Nationalsozialismus tatsächlich, bei der sozusagen Gleichschaltung von Justiz, aber auch von Wissenschaft. Also das ist eine Errungenschaft der Bundesrepublik. Aber das führt dazu oder kann dazu führen, dass die Machtfülle sozusagen jemanden als unantastbar macht oder dass jemand sich als unantastbar hält. Und das führt wiederum dazu, gepaart mit diesen rassismusrelevanten Wissensverständen und den Vorannahmen, die in unserer Gesellschaft existieren, dass Rassismus salonfähig wird. Der Rassismusmonitor, der im Jahr 2022 veröffentlicht worden ist im Auftrag der Bundesregierung, hat zutage befördert, dass 49% der bundesdeutschen Bevölkerung glauben, es gibt Rassen. 33% der bundesdeutschen Bevölkerung ist der Ansicht, dass manche Kulturen von Natur aus fleißiger sind als andere. Ja, welchen Einfluss hat das wohl auf meine Notengebung als Lehrer oder Professor, wenn ich glaube, dass manche Kulturen von Natur aus fleißiger sind als andere oder dass es unterschiedliche Rassen gibt. Das hat einen Einfluss, vielleicht nicht einen expliziten, aber einen impliziten Einfluss. Es hat einen Einfluss darauf, wer wird von mir gefördert, wessen Talente werden erkannt. Wenn Sie ProfessorInnen fragen danach, wann ihre wissenschaftliche Karriere begonnen hat, dann ist es häufig so bei der Mehrheit, dass die studentische MitarbeiterInnen waren, als Hilfskräfte gearbeitet haben. Ich war auch Hilfskraft in der Germanistik. Das war sozusagen der Einstieg, erstmal sozusagen wissenschaftliche Luft zu schnuppern. Eine Kollegin von mir auf Color, die auch Professorin ist, hat mir mal gesagt, also sie hat eine Policy, sie stellt Frauen ein, weil Frauen unterrepräsentiert sind in der Wissenschaft und Menschen of Color, die auch nochmal stärker unterrepräsentiert sind als Frauen in der Wissenschaft. Und da hat ein Kollege zu ihr gesagt, sag mal, warum stellst du eigentlich nur Ausländer ein? Das sind keine AusländerInnen, sondern das sind Deutsche, die aber auf Color sind oder schwarze Deutsche. Also es fällt auf, wenn Menschen eingestellt werden, die so aussehen wie ich in der Wissenschaft. Das fällt auf. Aber wenn sozusagen jemand nur weißdeutsche Menschen einstellt, dann gilt das als scheinbar normal. Das sind die Bezugspunkte, in denen Rassismus stattfindet, obwohl Menschen sich für total international halten und sagen, ich war doch 3 Jahre in Brasilien und habe da geforscht. Ich kann gar nicht rassistisch sein. Was ein Trugschluss ist, guckt man sich die MitarbeiterInnenliste an und denkt sich, also so homogen sind andere Teile der Gesellschaft eben nicht.
Oder auch, Sie hatten ein Beispiel mal genannt, wo jemand sagte, ich bin aber mit einer Spanierin verheiratet. Wie soll ich denn rassistisch sein?
Ja, ja. Genau. Ja, das sind eben diese Trugschlüsse, diese Schutzbehauptungen, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass Rassismus auch in dem eigenen Leben eine Rolle spielt.
Ich würde gerne abschließend mit Ihnen auf mögliche Lösungsansätze schauen, wenn das überhaupt realistisch ist, diesem strukturellen Problem so zu begegnen. Aber ich selber mache mit meinem Thema die Erfahrung, wenn ich den Finger in die Wunde lege, was im Schulsystem und auch in Lehrerzimmern tabuisiert wird und Dinge zur Sprache bringe, wie Gaslighting oder wie moralische Erpressung, die auch unter Lehrkräften passiert, oder einfach nur bestimmte Mängel im Lehrberuf verbalisiere und das öffentlich tue, dass ich dann Zuschriften bekomme von LehrerInnen, die ihren Beruf lieben. Was ja vollkommen in Ordnung ist, ich finde das toll, aber die mich aufrufen zur Dethematisierung. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir dieses Wort gegeben haben, Dethematisierung, weil ich jetzt ein Wort für dieses Muster habe, was ich auch vielfach erlebe in meiner Arbeit, dass eben die Personen, die sehr identifiziert sind mit ihrer Arbeitsweise, gar nicht erlauben können oder eingestehen können, dass es diese Mängel gibt und mich zurechtweisen, ich dürfe darüber nicht reden. Und das habe ich jetzt beim Durchlesen Ihrer Dissertation auch bemerkt, genau die gleichen Mechanismen sind natürlich auch bei Rassismus am Werk. Die sind aber auch bei Ableismus am Werk, bei Sexismus am Werk, bei Heteronormativität. Ich würde sagen, das, was meine Arbeit charakterisiert, da geht es um Konformismus oder Nonkonformismus. Also es wird aufgerufen, sag das doch nicht, weil ein bestimmtes Konformismus oder ein Anspruch danach dahinter steht. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ja, was kann man dagegen tun? Und ich selber bekomme durch meine Kundinnen und Kunden immer mit, wie groß die Ängste sind, auch Dinge zu thematisieren und dass bestimmte Institutionen miteinander sprechen, hinter ihrem Rücken, wenn sie dann zum Beispiel einen Personalrat ins Vertrauen ziehen, dass der Personalrat auf dem heißen Draht das der Schulleitung zuträgt und daraus negative Konsequenzen für die Akte erwachsen oder auch sonstige negative Konsequenzen. Und ich habe viel überlegt, was könnte es denn eigentlich geben? Könnte es anonyme Meldestellen geben oder einfach Adressen innerhalb dieses Schulapparats, die aber zur absoluten Schweigepflicht verpflichtet sind, aber die trotzdem Handlungsmacht haben? Ich bin so ein bisschen ratlos. Was ist aus Ihrer Sicht oder was könnten verschiedene Lösungsansätze dafür sein?
Also auf der einen Seite glaube ich, dass tatsächlich diese grundständige Ausbildung in der ersten und zweiten Phase der Lehrerinnenbildung, Rassismus zu thematisieren, unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen zu thematisieren, tatsächlich eine gute Lösung sein kann. Wenn junge Menschen oder erfahrene Menschen, am Alter will ich das gar nicht festmachen, auf jeden Fall Menschen, die noch sich in der Ausbildung befinden, merken, dass Rassismuskritik eine Professionskompetenz ist, die ich brauche, um meinen Job gut zu machen, dann glaube ich, ist schon viel gewonnen. Dann glaube ich, dass bereits ausgebildete Lehrkräfte Expertisen von WissenschaftlerInnen, NGOs einholen sollten bei pädagogischen Tagen. Das ist auch wichtig. Dann gibt es, es ist 2023 so leicht geworden wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte, didaktisches Material zu bekommen mit einem Mausklick. Deswegen würde ich den Lehrkräften den sozusagen raten, gucken Sie sich einfach an, wie viele rassismuskritische didaktische Materialien bereits existieren. Nehmen Sie das mit in Ihre Fachkonferenz, in Ihre Fachgruppe und gucken Sie sich das Unterrichtsmaterial an, füllen Sie das durch und gucken Sie sich an, wie läuft das, gut oder schlecht, was brauchen Sie, um selber Materialien durchzuführen. Dann würde ich Ihnen raten, regelmäßig kollegiale Fallberatung durchzuführen. Ich würde Ihnen raten, wenn alle Stricke reißen, wenn Sie in einem Kollegium unterwegs sind, in dem keine Kollegin Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann konzentrieren Sie sich auf Ihre SchülerInnen. Dann lassen Sie das sein, schonen Sie Ihre Ressourcen im LehrerInnenzimmer und arbeiten Sie mit Ihren SchülerInnen zum Thema Rassismus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass SchülerInnen eben offener sind als KollegInnen. Nicht alle, aber häufiger. Und deswegen, sie sind ja nicht dafür da, ihre KollegInnen zu beschulen, sondern ihre SchülerInnen. Und deswegen können sie mit außerschulischen PartnerInnen kooperieren. Das wäre ein weiterer Punkt. Also es gibt Möglichkeiten, die vielfältige Art und Weise sind. Und ich würde Ihnen raten, verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Leuten, die BedenkenträgerInnen sind. Also verschwenden Sie nicht Ihre Zeit dafür, Menschen zu überzeugen, die Hardcore-RassistInnen sind und gar keine Lust haben auf so eine Fortbildung. Gehen Sie mit den ein, zwei netten KollegInnen zusammen regelmäßig und reden Sie darüber, wie können wir als Kollegium, als kleines Kollegium, als Teil des Kollegiums dazu beitragen, dass unsere Schule ein Stück weit rassismuskritisch aufgestellt wird. Und dann können Sie beispielsweise auch eine Meldestelle initiieren, das, was Sie gerade gesagt haben. Also 2, 3, 4, 5 Personen, auch nicht unbedingt nur Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund, sondern auch weißdeutsche Lehrkräfte können in dieser Meldestelle mitwirken. Die Meldestelle ist dafür ausgerichtet, dass Kolleginnen oder Schülerinnen oder Eltern, die Rassismuserfahrung machen, sich beraten lassen können. Aber das heißt auch, dass Sie als Kollegium oder als Teil des Kollegiums sich bereit erklären, Fortbildungsveranstaltungen wahrzunehmen. Das sind die Dinge, die ich Ihnen raten würde. Und natürlich, wenn wir Politikberatung betreiben, dann wünschen wir uns mehr Geld zur Erforschung von Rassismus. Dann wünschen wir uns neue Professuren mit dem Themenschwerpunkt Rassismuskritik und Lehrerinnenbildung beispielsweise. Ich finde auch beispielsweise ein Zusatzzertifikat total spannend, was sich Diversitätssensibilität nennt und sich an alle Lehramtsstudierenden richtet, sich nicht nur in Bezug auf Rassismus fortzubilden, sondern Adultismus, Sexismus, Klassismus, also viele Ismen, damit man handlungsfähig wird. Also das sind die Schritte. Ich glaube, heutzutage ist es wirklich sehr, sehr leicht geworden, diese Schritte zu gehen. Es liegt an den Lehrkräften, das auch tatsächlich umzusetzen.
Mich interessieren beide Ebenen. Also was Sie schildern, das bezieht sich auf die gelebte Kultur in meiner Schule. Wenn ich aber als Lehrer in den Strukturen meines Dienstherren diese Erfahrung mache oder als Lehrerin, dann fehlt es mir noch so ein bisschen an Stellen, an die ich mich wenden kann, die dann auch Konsequenzen durchsetzen oder irgendeine Handhabe haben. Wenn es meine eigene Schulleitung nicht ist, wer ist es dann? Das würde ich mir wünschen.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also wenn es nicht meine eigene Schulleitung ist, dann gibt es noch die Bezirksregierung beispielsweise oder das Schulamt und dann auch das Schulministerium. Nur das Problem hierbei ist, und da möchte ich einfach offen mit Ihnen sein, es gibt so eine Institution nicht, die tatsächlich rassismuskritisch ist, weisungsbefugt ist und das lösen kann, das Problem. Also das gibt es nicht. Manchmal, und das hört sich jetzt blöd an aus einem Mund eines Rassismusforschers, manchmal, wenn ich Beratungsleistungen erbringe, über Instagram schreiben mir ganz viele Menschen, manchmal, wenn Referendarinnen über ihre Rassismuserfahrung berichten und wir dann über den Fall reden und die Situation so auswegslos ist, dann sage ich, natürlich kannst du dich an ein Antidiskriminierungsbüro wenden. Natürlich kannst du dich an einen Antidiskriminierungsverband melden. Die helfen dir auch juristisch weiter. Letztlich aber geht es darum, es ist zu einer Machtfrage geworden zwischen Fachleitung und Referendar zum Beispiel. Und dann sage ich, willst du das Referendariat überstehen oder willst du jetzt diesen Kampf gewinnen auf Kosten deiner Noten? Manchmal ist es auch, rate ich Menschen dazu, Augen zu und durch. Du musst das ertragen. Danach wird aber vieles besser. Ich musste mich ja auch entschuldigen für eine Sache, die ich gar nicht sozusagen verantwortet habe. In der Situation habe ich mir gedacht, okay, ich hatte zwei Optionen. Entweder ich entschuldige mich oder ich verlasse das Seminar. Und da habe ich gedacht, okay, es ist jetzt klüger, klein beizugeben, also dieses Gefecht vielleicht zu verlieren. Aber den großen Kampf, den habe ich doch gewonnen. Weil ich konnte meine Ausbildung nahtlos fortsetzen, ich konnte promovieren, ich habe relativ schnell die Professur bekommen und ich berate jetzt die Bundesregierung in Bezug auf Rassismus. Also wer hatte den Impact? Der Fachleiter oder die Seminarleitung, der mich gezwungen hat, mich zu entschuldigen? Oder ich im Nachhinein? Also ich würde sagen, ich hatte den größeren Impact. Und was hätte ich gewonnen, wenn ich mich auf diese Konfrontation eingelassen hätte? Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte konfrontativ sein, also ich möchte sozusagen den Kampf gehen, dann begleite ich die auch und sage denen, welche Möglichkeiten sie haben. Aber die Möglichkeiten sind leider limitiert. Das ist eben das Problem, weil wir entweder keinen Sensus haben in den oberen und obersten Behörden in Bezug auf Rassismus, was man ja an dem Fall von Frau Blunt sehen kann. Die Menschen haben einfach keine Ressourcen mehr, weil das Referendariat ist sowieso schon eine schwierige Phase, unabhängig von Rassismus. Und dann kommt noch das dazu, da sagen manche Menschen, entweder ich höre auf oder ich kämpfe nicht oder ich kämpfe später, wenn ich das Referendariat überstanden habe, da erreiche ich viel mehr Leute. Manche sagen, ich möchte dagegen juristisch vorgehen und dann machen wir das auch. Manche sind erfolgreich, manche nicht.
Ja. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zum Ende, die ja dann auch nochmal aufzeigt, die Strukturen sind noch wenig sensibel, aber letztlich muss jeder Einzelne für sich bilanzieren, welchen Kampf es wert ist, auszukämpfen. Für alle, die jetzt gerne weiterlesen würden, super gerne verlinke ich Ihre Dissertation in den Shownotes. Die ist nämlich dankenswerterweise im Volltext im Internet zugänglich für all jene, die da weiterlesen möchten. Sie haben auch gerade noch berichtet von einer eigenen Erfahrung, die Sie im Referendariat gemacht haben. Dazu gibt es ein Video auf YouTube, wo man dann in den Kontext mehr eingeführt wird. Auch das verlinke ich. Und ja, für alle, die jetzt zuhören und das Gefühl haben, ich möchte für mich laut werden, was wäre der abschließende Tipp für jemanden, der das jetzt hört und sich durch diese Folge motiviert fühlt, für sich eine Handlungskonsequenz zu ziehen?
Menschen of Color und schwarze Menschen würde ich raten, Empowerment-Workshops zu besuchen. Niemand kann sie davor schützen, Rassismuserfahrungen zu machen, aber sie können Strategien lernen, um sich gegen Rassismus zur Wehr zu setzen. Weißdeutschen Menschen würde ich raten, Anti-Rassismus-Workshops zu besuchen, Literatur sich durchzulesen von Tupoka Oget, Alice Hastas. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, Gianni Jovanovic, die dazu geschrieben haben, geforscht haben. Also es liegt wirklich an ihnen, tatsächlich ein Stück weit unsere Gesellschaft zu einem besseren Lebensmittelpunkt für viele Menschen zu verändern. Also nutzen Sie die Gelegenheit. Lehrkräfte sind wirkmächtiger, als Sie glauben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, Herr Professor Dr. Karim Feraidoni.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.